Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Woher stammt der Plastikmüll, der nun scheinbar schon allgegenwärtig in den Weltmeeren treibt? Gelangt er von Land in die Ozeane oder handelt es sich um Abfälle von Schiffen? Dieser Frage gehen wir gleich zu Beginn der Sendung nach. Außerdem beschäftigen wir uns heute mit der tollen Idee, Moskitos mit Laserwaffen abzuschießen. Und wir schauen auf die designierte Forschungskommissarin in Brüssel. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Inaccessible Island ist eine entlegene Vulkaninsel mitten im südlichen Atlantik. Wie der Name vermuten lässt, ist sie nur schwer erreichbar und wird seit Jahrtausenden nur von Tieren bewohnt, vor allem von seltenen Vögeln. Ganz so unerreichbar ist die Insel dann aber doch nicht, zumindest wenn es um den Plastikmüll geht, der sich an ihren Stränden ansammelt, vor allem Einwegflaschen. Nun hat sich ein Vogelkundler aus Südafrika mit seinem Team daran gemacht, die Herkunft dieses Mülls zu untersuchen. Christine Westerhaus mit den Einzelheiten.
Frisches Mineralwasser aus der Einwegflasche. Für viele Menschen ist das der normale Weg, den Durst zu löschen. Doch die Spuren dieses Wegwerftrends lassen sich an den Stränden einsamer Inseln ablesen. Zum Beispiel auf Inaccessible Island. Seit den 1980er Jahren hat der Ornithologe Peter Ryan von der Universität von Kapstadt die Insel regelmäßig besucht. Dabei hat er einen denkwürdigen Trend beobachtet.
The interesting thing is how the composition of the litter on the island has changed.
Die Zusammensetzung des Plastikmülls hat sich in den vergangenen Jahren deutlich geändert. In den 90er Jahren stammte der Großteil davon aus Südamerika. Als wir dann 2009 erneut auf der Insel waren, stellten wir fest, dass die Plastikmenge deutlich angestiegen war und dass die meisten Teile aus Asien stammten. Zuerst haben wir uns darüber keine Gedanken gemacht. Aber als wir im vorigen Jahr wieder dort waren, fiel uns auf, dass absurd viele der gestrandeten Flaschen aus Asien stammten. Mindestens 3/4, die meisten davon aus China.
Um die Herkunft der Flaschen zu ermitteln, haben Peter Ryan und seine Kollegen Aufdrucke und Markierungen in detektivischer Kleinstarbeit untersucht. Viele der Flaschen hatten Kennzeichnungen in chinesischer Sprache und bei einem Großteil konnten die Forscher sogar das Datum ermitteln, an dem sie produziert wurden.
Die meisten Flaschen und vor allem diejenigen, die während unseres Aufenthalts auf der Insel angeschwemmt wurden, waren weniger als 2 Jahre alt. Sie konnten unmöglich vom asiatischen Festland aus angeschwemmt worden sein. Sie mussten also von Schiffen stammen, die in der Nähe der Insel verkehren. Zuerst dachte ich an Fischerboote. Doch dort unten im Atlantik sind nur Fischereiflotten aus Taiwan und Japan unterwegs. Allerdings hat der Verkehr mit Handelsschiffen von Südamerika nach China deutlich zugenommen. Deshalb ist das wahrscheinlichste Szenario, dass die Flaschen von diesen Schiffen stammen.
Ganz offensichtlich trinkt die Besatzung dieser Schiffe jede Menge Wasser aus Einwegflaschen und wirft diese anschließend achtlos über Bord. Obwohl es laut MARPOL-Konvention seit 1989 verboten ist, Müll von Schiffen aus im Meer zu verklappen.
The first and most obvious thing is that the World Shipping signed on to not dumping any plastics at sea 30 years ago.
Trotz dieser Selbstverpflichtung gibt es offenbar immer noch Länder, die ihren Plastikmüll einfach über Bord werfen. Dass dieser Plastikmüll an so abgelegenen Orten wie Inaccessible Island von Schiffen stammt, wird vermutlich bei einigen Leuten Stirnrunzeln hervorrufen und Druck auf die internationale Gemeinschaft ausüben, mehr dafür zu tun, dieses illegale Verklappen von Plastikmüll zu stoppen.
To stop dumping legally.
Dass die meisten Plastikteile von Schiffen aus an die Strände entlegener Inseln geschwemmt werden, werfe aber noch weitere Fragen auf, meint Peter Ryan. Denn noch immer sei unklar, wie viel Plastik im Meer landet und von wo aus es angeschwemmt wird.
There's a very big hole in the global plastic budget.
Es gibt in den Berechnungen, wie viel Plastik denn eigentlich ins Meer eingetragen wird, ein großes Loch. 2015 wurde ein Artikel veröffentlicht, der berechnet hat, dass jährlich 5 bis 12 Millionen Tonnen Plastik ins Meer gelangen. Aber trotzdem sehen wir nur etwa 250.000 Tonnen Plastik in den Meeren treiben. Und deshalb gibt es gerade eine große Debatte darüber, wo denn all dieses Plastik landet, ob es schnell zerfällt und dann zum Meeresboden absinkt oder ob die Berechnungen vielleicht übertrieben waren. Was wir gesehen haben, ist, dass der Großteil davon, was wir an den Stränden finden, ziemlich neu ist und offensichtlich von Schiffen stammt und nicht vom Festland aus angespült wird. Und das trägt ebenfalls zu dieser Debatte bei.
Denn Inaccessible Island liegt ganz in der Nähe des South Atlantic Garbage Patch, einem der 5 großen Müllstrudel, die sich in den Weltmeeren gebildet haben. In einem anderen dieser Kunststoffteppiche, dem nordpazifischen Garbage Patch, haben Wissenschaftler kürzlich eine Untersuchung gestartet und sich das Alter der Plastikteile genauer angeschaut.
Es stellte sich heraus, dass das meiste Plastik in diesem Strudel 5 Jahre oder älter war, manche Teile sogar 40 bis 50 Jahre alt. Und das spricht gegen die Idee, dass die Plastikteile schnell zerfallen, zum Meeresboden sinken und deshalb nicht mehr im Meer treiben. Wir haben nun gesehen, dass der Großteil des Plastikmülls, zumindest was die Flaschen anbelangt, im südlichen Atlantik nicht sehr alt ist. Und das wird unseren Blick darauf verändern, aus welchen Plastikteilen sich der Plastikstrudel im Südatlantik zusammensetzt.
Peter Ryan will seine Detektivarbeit nun fortsetzen und auch in den kommenden Jahren nach den winzigen Aufdrucken auf Plastikflaschen suchen.
Es hat als kleine Übung auf Inaccessible Island angefangen und ist inzwischen eine richtige Leidenschaft geworden. In den letzten Jahren habe ich in Südafrika und Kenia gestrandete Flaschen untersucht. Und im kommenden Monat bin ich im Südpazifik unterwegs. Ich werde also ein richtiger Plastikflaschen-Nerd.
Angespült im Nirgendwo. Ein Beitrag von Christine Westerhaus war das.
Tolle Idee. Was wurde daraus?
Stechmücken sind kleine Plagegeister. Wie man den Insekten Herr werden könnte, dazu gab es schon viele Vorschläge. Vor einigen Jahren kam sogar eine Idee auf, die eher nach Science-Fiction klang. Man könnte die Moskitos mit Hilfe von Laserstrahlen bekämpfen. Und tatsächlich fanden sich Forscher, die diesen Ansatz in die Tat umsetzen wollten. Was aus dieser tollen Idee geworden ist, das hat uns der Deutschlandfunkhörer Marco Schmidt gefragt. Mein Kollege Michael Stang ist der Sache nachgegangen.
Jedes Jahr erkranken weltweit mehr als 200 Millionen Menschen an Malaria. Dem aktuellen WHO-Malaria-Bericht zufolge starben 2017 schätzungsweise 435.000 davon an der Tropenkrankheit. Insektensprays oder Mückennetze schützen nur bedingt vor den Anopheles-Mücken, die Malaria übertragen. Bereits in den frühen 1980er Jahren verfolgte der Astrophysiker Lowell Wood deshalb erstmals die Idee, die gefährlichen Stechmücken mithilfe von Laserstrahlen automatisch abzuschießen. Seine kühne Vision blieb lange ein Gedankenspiel. Doch 2007 griff die Bill und Melinda Gates Stiftung die Idee auf und finanzierte das erste große Projekt. Die Firma Intellectual Ventures sollte einen Weg finden, Moskitos mithilfe von Lasern unschädlich zu machen. Firmengründer Nathan Meerwall stellte 2010 den ersten Prototypen vor, im Rahmen eines TED-Talks auf großer Bühne, wie er sich für einen ehemaligen Chief Technical Officer von Microsoft gehört.
Wir haben das Gerät hier drüben. Anstelle eines tödlichen Lasers, der nur einen sehr kurzen Impuls abgibt, werden wir einen grünen Laserpointer nutzen, der für eine ziemlich lange Zeit auf dem Moskito bleibt. Sonst kann man es nicht sehr gut sehen.
Meerwalls Mitarbeiter Eric Johansson, der den Prototypen unter anderem mit Bauteilen von der Plattform eBay konstruiert hat, führt das Gerät vor. Ein klobiges Ungetüm links auf der Bühne, rechts ein Glaskasten, in dem Moskitos herumschwirren.
Lassen Sie mich Ihnen zeigen, wie es funktioniert. Hier können Sie sehen, dass die Insekten erfasst werden, während sie herumfliegen, was irgendwie lustig ist. Als nächstes können wir sie tatsächlich mit einem Laser anleuchten. Das ist ein Niedrigenergielaser und wir können tatsächlich eine Flügelschlagfrequenz aufzeichnen.
Der Vortrag ist ein Erfolg. Das Video wurde inzwischen fast 900.000 Mal angeklickt. 2016, also 6 Jahre später, beschreiben die Entwickler im Nature-Fachblatt Scientific Reports technische Details des Systems. Mithilfe von Laserpulsen kürzer als 25 Millisekunden sollen Malaria-Mücken automatisch erfasst und abgeschossen werden. In der Studie heißt es, die Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Lasersystem der vielversprechendste Kandidat jener Methoden ist, die Moskitos in der Natur identifizieren, markieren und eliminieren können. Ein Video auf der Firmenseite demonstriert die Effizienz der Technik.
Innerhalb einer Zehntelsekunde wird der Flügel dieses Moskitos so stark beschädigt, dass er sich nicht mehr fortpflanzen kann. Bei der Suche nach der richtigen Energiemenge sind die Laserstrahlen manchmal zu stark, was zu diesen dramatischen Szenen führt.
Die Flügel des Insekts zerstäuben und das Tier fällt tot zu Boden. 2017 hatte Intellectual Ventures den vierten Prototypen seines laserbasierten Moskito-Abwehrsystems entwickelt, der mittlerweile auch als photonischer Zaun bezeichnet wurde. Firmenangaben zufolge kann er Stechmücken in bis zu 30 Metern Entfernung und bis zu 3 Meter über dem Boden vom Himmel holen. Der automatisch schießende Zaun erwischt aber nicht nur Mücken, sondern auch Blattflöhe und Fruchtfliegen. Vor 2 Jahren war der erste Feldtest in Florida geplant. Dabei sollte geklärt werden, ob als Kollateralschaden auch Nützlinge wie Bienen den Laserstrahlen zum Opfer fallen. Die Ergebnisse dieses Versuchs wurden bisher allerdings nicht veröffentlicht. Mittlerweile herrscht Funkstille. Anfragen, wann das System auf den Markt kommt, blieben unbeantwortet. Der Leiter des Technikteams und Hauptautor der Scientific Reports-Studie, R.T. McKagan, teilte nach mehrfachen Interviewanfragen für diesen Beitrag lediglich mit:
Aktuell nehmen wir an keinen Medienevents teil. Wenn es etwas mitzuteilen gibt, werden wir wieder mit den Medien zusammenarbeiten.
Das Ausmaß der ökologischen Nebenwirkungen bleibt damit ebenso unklar wie die Frage, welche Gefahr das System für Menschen darstellt. Bei den Feldversuchen trugen die Beteiligten Schutzbrillen und wurden angehalten, nicht direkt in den Laserstrahl zu schauen. Wie praxistauglich kann ein solches Hightech-System sein? Und wo und unter welchen Umständen dürfte es überhaupt installiert werden? Weil diese Fragen völlig offen sind, bezweifeln Experten, dass ein bezahlbares und effektives Produkt jemals marktreif wird. Zu ihnen gehört auch Reinhard Popp-Rawe, Direktor des Fraunhofer Instituts für Lasertechnik an der RWTH Aachen. In einer Mail schreibt er:
Natürlich ist das möglich und die Moskitos können geortet und dann mit einem Pulslaser entflügelt werden. Abgesehen von der Tierquälerei, die damit verbunden ist, stellt sich die Frage nach der Wirtschaftlichkeit. Die Laser liegen bis auf Weiteres bei 6-stelligen Eurobeträgen. Ich kann nicht sehen, dass das ein Markt ist.
Erschwerend kommt noch hinzu, dass es in vielen Malaria-Gebieten keine zuverlässige Stromversorgung gibt, die für den Einsatz des Laserzauns nötig ist. Bleibt also abzuwarten, ob sich die alte Star-Wars-Idee vom Laserpuls, der Feinde vernichtet, auch wenn es sich nur um winzige Insekten handelt, umsetzen lässt. Bevor die Methode nicht sicher und günstig genug ist, wird der optische Schutzschild gegen Moskitos weiter ein Wunschtraum bleiben.
Tolle Idee. Was wurde daraus? Fragte heute Michael Stang. Am 1. November, also genau heute in einem Monat, wollen die zukünftige EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und ihr Team in Brüssel ihre Arbeit aufnehmen. Bevor die neue Kommission ihr Amt antreten kann, müssen sich allerdings alle 26 Kandidatinnen und Kandidaten 3-stündigen Anhörungen stellen im Europaparlament in den jeweils zuständigen Ausschüssen. Gestern Abend war nun die Bulgarin Maria Gabriel an der Reihe, die in Zukunft für die Forschung verantwortlich sein soll. Bei ihrer Anhörung zugehört hat unsere Brüssel-Korrespondentin Bettina Klein. Frau Klein, wie hat sich denn die designierte Forschungskommissarin bei ihrer Anhörung vor dem EU-Parlament geschlagen?
Ja, sie hat sehr leidenschaftlich um Zustimmung geworben, muss man sagen. Man brauche neue Visionen, neue Ideen. Sie sprach von einem Europa der Talente und einem Europa der Herzen und hat in ihrem Eingangsstatement eigentlich genau das gepriesen, wozu man schon die meiste Kritik gehört hat, dass sie nämlich für sehr viele Bereiche zuständig sein wird. Und sie hat dargestellt, wie sie das alles miteinander zusammenbringen wird und wie das zusammenhängt. Sie sprach von einem Wissensdreieck Bildung, Forschung, Innovation. Man müsse alle mitnehmen, Lehrer, Unternehmer, die Jugend, Künstler und Kreative und auch den Sport. Die schriftlichen Antworten zu bestimmten Fragen, die alle Kommissarsanwärter vorab liefern mussten, die sind übrigens auch öffentlich. Die kann man nachlesen auf der Seite der Kommission. Da geht es dann etwas stärker ins Detail. Vielleicht noch kurz in einem Statement danach sprachen die zuständigen Fachkoordinatorinnen aus den betroffenen Ausschüssen jedenfalls von einem interessanten Hearing. Die Grundstimmung war positiv, hört man jetzt. Die Entscheidung ist angeblich auch schon gefallen. Aber das wird jetzt alles nochmal als Evaluierung dann schriftlich festgehalten.
Also zum ersten Mal seit 1999 werden Forschung und Bildung wieder unter einem Ressortdach vereint sein. Wie wird denn diese Neuausrichtung in Brüssel gesehen?
Naja, nicht völlig unkritisch. Also es wurde gleich zu Beginn bedauert, und zwar auch von einer Parteikollegin Ursula von der Leyen, nämlich von Sabine Verheyen aus dem Kulturausschuss, wurde bedauert, dass Bildung, Kultur und Forschung eben nicht mehr im Titel auftaucht. Das war ja einer der Kritikpunkte von Künstlern, aber auch von Wissenschaftlern, die befürchten, dass mit dieser Bezeichnung die nicht genannten Themenfelder eben eher hinten runterfallen und eben irgendwie auch aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwinden könnten. Die designierte Kommissionspräsidentin, muss man sagen, hat immer argumentiert, das Entscheidende seien doch die Aufgabenbriefe, wo all das natürlich genau drinsteht und beschrieben wird. Und die waren einfach die bisherigen Titel zu lang. Kurz und griffig sollte das sein, und da fallen dann eben die Ressorts aus der Bezeichnung heraus, für die sie auch zuständig ist. Tatsächlich ist es wohl aber so, dass das Parlament den Wunsch noch äußern wird, die anderen Bezeichnungen, also Bildung, Forschung, Kultur, jedenfalls mit aufzunehmen in diesen Titel.
Das heißt, die inhaltliche Ausrichtung ist mit dieser Neubezeichnung des Ressorts noch nicht festgelegt.
Ja, also ich weiß nicht, ob wirklich die Ausrichtung damit festgelegt sein soll, aber es ist auf der anderen Seite, denke ich, auch kein Zufall, dass diese beiden Begriffe, Innovation und Jugend, des ja sehr weiten Portfolios es am Ende in den Titel geschafft haben. Wenn ich mich auf die Äußerungen von Maria Gabriel gestern Abend beziehe, sie hat gestern 7 Schwerpunkte genannt, allen voran, erstens, Europas Spitzenposition in der Wissenschaft muss erhalten bleiben. Sie nannte den Forschungsrat da als ein auszubauendes Beispiel. Und zweitens, wir brauchen innovative Unternehmen. Denn wenn Unternehmen weggehen müssen, um sich weiterzuentwickeln, dann kann irgendwas nicht stimmen, hat sie gesagt. Also sie schlug vor, auch einen Innovationsrat zu gründen, der etwa einen Rahmen schafft in Europa für Start-up-Unternehmen. Und auf die Frage, wie sie denn sicherstellen will, dass sie all dem gleichermaßen gerecht wird und was ihre Schwerpunkte sind, da hat sie nochmal betont, welche Chancen das bietet, aus ihrer Sicht alles in einem Paket zu haben und dass eben nicht die einzelnen Bereiche wie bisher eben in getrennten Silos arbeiten. Sie bekennt sich zu Synergien. Und sie hat dann eben auch gesagt, wie können wir all das tun ohne die Jugend, und hat da auch auf das Horizon-Projekt verwiesen. Innovation und Jugend unter diese Klammer, würde ich sagen, bringt sie ihr Portfolio.
Schauen wir einfach nochmal aufs Geld. Das wichtigste Instrument zur Forschungsförderung auf europäischer Ebene, das sind ja die Forschungsrahmenprogramme. Darin wird festgeschrieben, welche Schwerpunkte, welche Forschungsprojekte in der EU Geld aus Brüssel erhalten. Und diese Programme gelten für eine Laufzeit von 7 Jahren. Das aktuelle läuft im kommenden Jahr aus, und das neue Horizon Europe, das steht sozusagen schon in den Startlöchern. Welchen Gestaltungsfreiraum hat denn Maria Gabriel überhaupt bei der Umsetzung?
Naja, sie kann Position beziehen, und nach ihrer Position ist sie gestern Abend eben auch gefragt worden. Das Parlament setzt sich für ein höheres Budget ein. Die Mitgliedstaaten bremsen da eher. Und sie hat gestern gesagt, dass sie da klar auf der Seite des Parlaments steht. Sie setzt sich für eine Verdreifachung des Budgets ein. Das klingt natürlich gut, und das wird auch vielen Abgeordneten gefallen. Aber eine Kommissarin trifft natürlich nicht die Entscheidung. Die liegt in den allermeisten Fällen bei den Mitgliedstaaten. Von daher ist ihre Positionierung ein politisches Signal. In trockenen Tüchern ist es damit noch nicht. Sie will auf jeden Fall das Horizon-Programm stärken, das konnte man schon so verstehen. Auch die Raumfahrtprogramme, sie hat explizit Galileo und Copernicus hervorgehoben, große Bedeutung für Europa, und sie hat auch auf die angestrebten Synergien verwiesen mit ihrer designierten Kommissarskollegin Sylvie Goulard, die ja für Binnenmarkt und die Verteidigungsindustrie zuständig sein soll und die sich jetzt erst dieser Woche noch einer Anhörung wird stellen müssen.
Sagt unsere Brüssel-Korrespondentin Bettina Klein. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Weiter geht es hier live im Studio mit den Wissenschaftsmeldungen von und mit Lucian Haas.
Gekochte Nahrung verändert die Darmflora. Bei Experimenten an Mäusen und Menschen haben Forscher aus den USA das erstmals gezeigt. Eine identische Diät, aber einmal mit roher und einmal mit gekochter Nahrung, führt jeweils zu einer anderen Zusammensetzung der Bakteriengemeinschaft im Darm. Frühere Studien hatten ergeben, dass unterschiedliche Ernährungsweisen, etwa vegetarische im Vergleich zu fleischbasierter Kost, die Darmflora verändert. Dass allein das Kochen von ansonsten gleichen Zutaten ebenfalls das Mikrobiom stark beeinflusst, sei überraschend, schreiben die Forscher im Fachmagazin Nature Microbiology. Die beobachteten Effekte erklären die Wissenschaftler zum einen mit der leichteren Verdaubarkeit gekochter Nahrung. Zum anderen würden durch das Kochen bestimmte Pflanzeninhaltsstoffe zerstört, die im rohen Zustand eine antimikrobielle Wirkung auf bestimmte Darmbakterien haben. Die Studie liefert damit auch neue Hinweise, wie das Kochen die Evolution des Mikrobioms des Menschen im Laufe der Menschheitsgeschichte geprägt haben könnte.
Ungeborene bilden und verlieren bestimmte Handmuskelgruppen.
Erwachsene Menschen besitzen eine geringere Anzahl an Knochen und daran ansetzende Muskeln als zum Beispiel Mäuse oder Eidechsen. Diese Anlagen sind im Zuge der Evolution verloren gegangen, aber nicht so ganz. Forscher der Howard University in Washington haben beobachtet, dass Menschen während der Embryonalentwicklung in den Händen eine Reihe von Muskeln ausbilden, die sich wenig später wieder zurückbilden und mit anderen Muskeln fusionieren. So weisen Föten in der 7. Woche noch 30 Handmuskeln auf, bis zur 13. Woche reduziert sich die Zahl auf 20. Bei ihrer Entdeckung nutzten die Forscher eine neue Methode, mit der sich gezielt der Muskelapparat selbst bei noch sehr kleinen Embryonen immuntechnisch einfärben und dann mikroskopisch in hochauflösenden 3D-Bildern analysieren lässt. Die Studie ist im Fachmagazin Development erschienen.
Antikörper entlarven verborgene Bakterien.
In der Natur wie im menschlichen Körper leben Millionen von Bakterienarten, deren Existenz sich zwar anhand von DNA-Analysen nachweisen lässt, die bisher aber nicht isoliert und im Labor kultiviert werden konnten. Forscher aus den USA haben eine Methode entwickelt, mit der sich etwas Licht in die sogenannte dunkle Materie der Mikrobenwelt bringen lässt. Die Wissenschaftler stellten auf Basis bereits erfasster Gensequenzen, die den Bauplan spezifischer Proteine auf der Außenhülle von Bakterien darstellen, passende Antikörper her. Die Antikörper binden an diese Proteine. Die Forscher nutzten dann die Antikörper, um die entsprechenden Bakterien gezielt aus dem Speichel von Probanden zu fischen und weiter zu analysieren. Nach Darstellung der Forscher im Fachjournal Nature Biotechnology ließe sich die Methode universell einsetzen, um die unterschiedlichsten Bakterienarten aus Umweltproben zu isolieren.
Forscher haben einen Wirkmechanismus von Heilpflanzen aufgeklärt.
Und zwar, wenn es darum geht, den Blutdruck zu senken. Hierfür werden in der Kräutermedizin traditionellerweise Tees oder Extrakte aus Lavendel, Fenchel oder Kamille eingesetzt. US-Wissenschaftler konnten aufklären, dass alle diese Pflanzen den Körper in ähnlicher Weise beeinflussen. Sie aktivieren einen spezifischen Kaliumkanal namens KCNQ5 in den Muskelschichten, die die Blutgefäße umgeben. Dadurch entspannen sich die Gefäße. Nach Angaben der Forscher wird dieser Wirkmechanismus bisher von keinem synthetischen Blutdrucksenkungsmittel ausgenutzt.
In der Antarktis ist ein riesiger Eisberg abgebrochen.
Er hat eine Fläche von rund 1600 Quadratkilometern, was fast der doppelten Größe Berlins entspricht. Der Block D28 genannt, löste sich vom Emery-Schelfeis an der Ostküste der Antarktis. Es handelt sich um den größten Eisberg in dieser Region seit 50 Jahren. Laut Einschätzung von Gletscherforschern ist das Ereignis nicht dem Klimawandel zuzuschreiben. Vielmehr gehört es zum natürlichen Zyklus des Schelfeises.
Sternzeit. 1. Oktober. Eidechse ohne Friedrichs Ehre. In den Stunden vor Mitternacht zieht eine sehr sternarme Himmelsgegend durch den Zenit. In diesem Bereich zwischen Pegasus, Schwan, Cepheus und Cassiopeia befindet sich das Sternbild Eidechse. Die Eidechse ist das zweitkleinste Sternbild am Himmel. Nur das Kreuz des Südens ist noch kleiner. Aber bei den Astronomen ist es durchaus sehr bekannt. Denn in seinen Grenzen befindet sich ein aktiver Galaxienkern, dessen Strahlungskegel genau Richtung Erde zeigt. BL Lac genannt, nach Lacerta, lateinisch Eidechse. Das Reptil verdankt seine himmlische Existenz dem Danziger Astronomen Johannes Hevelius, der es Ende des 17. Jahrhunderts in seine Sternkarten einzeichnete. Später versuchte der Berliner Astronom Johann Elert Bode eine weitere Figur in dieser Gegend zu platzieren. Nach dem Tod von König Friedrich dem Großen setzte der preußische Himmelsforscher 1787 das Sternbild Friedrichs Ehre genau neben die Eidechse. Dort sah er ein Ehrenschwert, das mit Lorbeerblättern und einem Ölzweig geschmückt war. Honoris Friderici lautete der lateinische Name. Allerdings ist diese Figur auf modernen Himmelskarten nicht zu finden. Denn Friedrichs Ehre gehört zu den Sternbildern, die sich nie durchsetzen konnten. Friedrich der Große befindet sich in guter Gesellschaft. Einst hatte ein eifriger französischer Astronom statt der Eidechse ein Zepter sehen wollen, um damit Ludwig XIV. Zu ehren. Allerdings erlitt der Sonnenkönig ebenso eine himmlische Niederlage wie der alte Fritz.
Und damit geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Im Studio war Arndt Reuning. Nach den Nachrichten folgt hier Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann der Aufstieg der chinesischen Rüstungsindustrie.